Frauen sind zu klein. Das ist es.
Ja, die können wir größer machen.
Danke. Nee, danke. Danke. Ja, ich stehe heute Morgen für euch ganz, ganz zitternd, weil ich, ja, die letzte Woche habe ich mich ein bisschen zum Thema Herrlichkeit auf diese Themen gekümmert und ein bisschen gelesen. Und wie ich schon weiß, im Alten Testament gibt es dieses Wort Kabod. Und das geht um wie schwer etwas ist, ja, dieser schwere Gegenwart Gottes. Herrlichkeit im Neuen Testament, das ist wie hell und schön, aber Kabod, das ist was ganz anderes. Und seit gestern Abend fühle ich mich wirklich in diese schwere Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht ganz ehrlich, ob ich diese Predigt durchführen kann. Das ist wie, ja, ihr kennt vielleicht schon, was ich meine, aber wir versuchen auf jeden Fall. Wir hatten einen Freund gestern Abend zu Besuch, der ist Engländer, wohnt in Nordfrankreich, hat so ein Chateau dort, ein bisschen wie Gnadenhaus ähnlich. Und wir kennen uns jetzt seit Jahren, aber auch seit 6, 7 Jahren haben wir uns gar nicht gesehen. Und er ist gestern nach Berlin gekommen, wird heute den Marathon laufen. Und wir saßen zusammen am Tisch gestern Abend und haben dann Abendmahl zusammen gefeiert. Und sobald ich das Brot gebrochen habe, kam diese Gegenwart Gottes auf uns, dieser schwere Kabod Gottes. Und das war so eine herrliche Zeit, so eine intime Zeit mit Gott. Und ich habe gedacht, wow, dafür bin ich so dankbar, Herr, dass du bereit bist, deine Gegenwart mit uns mitzuteilen. Und in einem ganz, ja, das war kein große Lobpreiszeit mit 1000 Leuten, die sangen voll Stimme. Das war nur zu dritt ums Tisch herum. Aber wir haben das Brot gebrochen. Und die letzten Wochen haben Karen und ich versucht, immer wieder und immer öfter zusammen Abendmahl zu feiern. Weil in diesem Akt, dieser Akt der Gehorsam, bricht etwas ganz einfach los von Gott. Bringt etwas aus, das uns im Tiefsten berühren kann. Und ich kann das nur ganz einfach empfehlen. Brot, Wein, teilen, Gott einladen, seine Gegenwart wieder euch zu berühren. Und das war gestern so eine kostbare Zeit und hat vielleicht ein bisschen mit meinem Predigt heute Morgen zu tun. Mal sehen. Aber ich muss zuerst beten und sehen, ob wir weiterkommen oder nicht. Ja, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, mit Feuer fallen. Komm, berühre uns heute Morgen, Heiliger Geist. Ich habe so wenig Interesse in meine Worte, so wenig Interesse in meine eigenen Gedanken. Wir wollen wirklich nur von dir hören. Und nicht nur hören, sondern im tiefsten, innersten berührt sein. Von deiner Liebe, Jesus. Von deiner grenzenlosen Gnade, deine bedingungslose Gnade. Jesus, ich bin so dankbar, dass das Leben immer weitergeht. Dass ein Leben mit dir wirklich ein Abenteuer ist. Dass wir wissen so wenig, was kommen wird. Aber von deiner Liebe und von deiner Annehmen, deiner Akzeptanz, in diese Dinge sind wir total versichert, dass du uns liebst und dass du uns weiterführen möchtest. Und deswegen beten wir an, zeig uns den Weg, Herr, zeig uns den Weg, wie wir weiter mit dir gehen können. Amen. Okay. Das Leben als Pilgerfahrt. Ich werde euch zuerst erklären, diese Zusammenfassung von meinem Predigt heute Morgen, damit wir unterwegs unseren Weg nicht verführen oder verlassen oder irgendwo an anderer Stelle enden. Erstens, Ich will ein bisschen erklären, Jesus als Beispiel, eine Pilgerpfad, was es bedeutete für Jesus, wie er sich gehandelt hat und wie er uns denn leiten wird. Zweitens will ich ganz kurz Thema Pilgerpfad im Alten Testament anschauen, was das bedeutete und ein kleines Beispiel davon. Pilgerpfad im Neuen Testament, hier geht es nur um sozusagen geistlicher Pilgerpfad als körperlicher, aber es ist trotzdem interessant. Pilgerpfad im Mittelalter, wir haben heute Morgen keine große Geschichteunterricht, sondern ich werde ein bisschen ein paar Kommentare machen, weil das Wort Pilgerpfad oder Wallfahrt kann für uns oft eine ganz schlechte Bedeutung haben. Und deswegen werde ich ein bisschen erklären davon. Und letztens natürlich unsere Pilgerpfad. Wie wenden wir denn das allem uns an? Also wenn ihr jetzt gehen möchtet, habt ihr schon alles von mir bekommen, was heute Morgen wichtig ist. Nur, dass wir ein bisschen unsere Wegweiser gebrauchen können. Ich habe hier als Untertitel hier geschrieben, Jesus ständig unterwegs. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Habt ihr das denn als Bild von Jesus? Ständig unterwegs. Der war immer in Bewegung. Der ist immer von diesem Dorf zum nächsten Dorf gegangen, zu dieser Frau, zu diesem Mensch. Der wurde immer und dann zurück und dann auf der Rückweg. Komm mit mir, Junge, komm mit mir. Ich erkläre jetzt, was will ich denn dir sagen? Und dir. Immer unterwegs, ständig unterwegs. Und wenn er sagt hier, folgen, was bedeutet das? Wir können ihm nur nachfolgen, wenn er irgendwo hingeht. Ja? Wenn ich stehe hier und sage, folge mir nach und bewege mich nicht, bringt nichts. Ja? Jesus war ständig unterwegs, immer in Bewegung. Immer. Wie sieht dein Bild von Jesus aus? Siehst du ihn denn mehr wie einer moderner Prediger, der hier hinter dem Pult steht und das Wort Gott erklärt? Oder hast du ein Bild von Jesus, wo er immer ganz nah an die Menschen kommt, wenn er neben die Menschen hinsetzt und sagt, na, wie geht's dir denn heute? Was kann ich für dich tun? Willst du denn geheilt werden? Willst du eine Berührung von Jesus bekommen? Willst du das? So war Jesus, immer in Bewegung und immer so persönlich. Er kam die Menschen ganz nah an und sagt, lass mich dich segnen. Lass meine Gegenwart über dich kommen. Lass meinen Heiligen Geist dich füllen und alle deine Sorgen wegnehmen. Das war Jesus, war und ist. Der will uns so persönlich berühren, ständig unterwegs. Wie sieht dein Bild von Jesus aus? Wenn du das Neue Testament liest und manchmal stellst du dich vor, als ob du in dieser Szene stand. Wo steht Jesus? Oder steht Jesus? Wo ist Jesus? Ständig unterwegs. Und wenn wir ihm folgen möchten, dann müssen wir auch unterwegs sein. Okay, ich werde ein bisschen von Lukas 24 vorlesen. Sehr interessante Geschichte. Das ist nach Jesu Auferstehung. Und sehe, zwei von ihnen, das waren zwei von den Jungen, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten, Jesu Tod, die Gerüche, dass er noch vom Toten auferstanden ist. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Komisch, hä? die gingen miteinander und besprechen, was denn hier in Jerusalem heute passiert ist. Dann kommt Jesus vorbei. Aber was macht er? Sagt er, Moment mal, ich erkläre euch jetzt, was passiert ist. Das macht er nicht. Er geht ganz einfach mit die zwei noch weiter und redeten mit ihnen. Ja? Zuerst kommt er nah und dann fängt er an zu reden. Und genau ist das mit uns in unserer Pilgerfahrt mit Jesus. Erstens will er uns ganz nah kommen, will uns begegnen, will uns ermutigen, will uns seine Liebe neu zeigen. Und dann fängt er an zu reden, zu erklären. Was ist wichtiger? Vielleicht sind beides wichtig, aber die Reihenfolge ist mir sehr interessant hier. Erst uns nähen, dann uns lehren oder unterrichten. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Das finde ich so, so toll, so ermutigend. Er ging mit ihnen. Ja? Unser Bild von Jesus ist so oft, er steht vorne, genau wie ich das mache, und er hört alle zu. Aber so viel öfter lesen wir in der Schrift, nein, Jesus ist mit den Leuten mitgegangen, unter ihnen. Vom Menge gepresst und gedrängt. Er geht mit uns. Er geht mit uns. Ich glaube, wir brauchen immer wieder Offenbarung, was das bedeutet, dass Jesus mit mir geht. Mit mir in alle meine Probleme, alle meine Schwache, alle meine kleingläubigen Zustand. Er geht mit mir. Er liebt mich, er will mit mir sein. Er will mich begleiten unterwegs. Und später im gleichen Kapitel. Und sie kam nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Als wollte er weitergehen. Was wäre dann passiert? Ich habe jahrelang überlegt, was wäre dann passiert, wenn die Jünger mit ihm dann gegangen wären. Ja, sie haben gesagt, Jesus, wir müssen hier aufhalten. Und weil Jesus uns so liebt und uns so demütig ist, hat er gesagt, na klar, und ist er mitgegangen. Aber es steht hier ganz klar in der Schrift, er stellte sich, als wollte er weitergehen. Was hätten die Jünger dann erleben können, wenn sie mit ihm denn weitergegangen wären? Was wurde er dann offenbaren? Was hätte er dann mit ihm getan? Oh, wie oder wo wären sie denn weitergegangen? Vielleicht wollte er direkt ins Himmel aufsteigen und die zwei Jünger mitnehmen. Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt noch eine Erklärung. Ich weiß es auch nicht. Aber hier haben die Jünger die Entscheidung getroffen, wir folgen ihm jetzt nicht nach. Das ist natürlich schade. Und Jesus war ganz zufrieden, mit ihm dann zu gehen. Dann saßen sie ums Tisch, wie ihr schon die Geschichte schon weißt, und dann haben sie Abendmahl zusammen gefeiert. Und dann ist er verschwunden. Ja? Was wäre passiert, wenn sie weiter mit ihm gegangen wären? Das werden wir nie wissen. Jesus ständig unterwegs. Und du? Jesus war kein Grüner. Aber diese Frage gefällt mir ohne Ende. Ja? Ja? Wir können immer sagen, ja, Jesus war ständig unterwegs. Ja? Aber das ist wirklich für uns, das spielt keine Rolle. Frage ist, und du? Was machst du? Sitzt du hier jeden Sonntag und denkst, naja, ich warte jetzt auf die Ewigkeit. Ich warte auf meine, meiner Heimkehren ins Himmel? Oder sind wir wirklich mit Jesus unterwegs? Wollen wir mit ihm weiter? Denken wir haben jetzt alles erlebt, alles erfahren, was uns möglich ist? Oder sehnen wir nach mehr? Haben wir Sehnsucht, noch mit Jesus unterwegs zu sein und mehr von ihm zu erfahren, mehr von ihm zu erleben, näher in ihn zu gehen, tiefer in ihn zu gehen? Jesus, ständig unterwegs. Und du? Okay, Alten Testament. Psalm 84, ich habe, glaube ich, vor ein paar Jahren ein bisschen von diesem Psalm schon gepredigt, erklärt. Dieser Psalm geht über Suchen und Finden. Suchen und Finden. Und das erste Teil interessiert mich nicht so viel heute. Ich habe das so mit Untertitel gegeben, Freude am Haus Gottes. Ja, vielleicht sollen wir das vorlesen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König, und mein Gott. Freude am Haus Gottes. Der, der den Psalm geschrieben hat, freut sich über den Tempel, über die Vorhöfen des Herrn. Aber ja, Jesus später sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und es könnte sein, dass hier denkt er an diesen Psalm. Weil es geht hier um die Nester für die Vögel direkt am Altar Gottes. Und Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das heißt, Jesus war es ganz klar, Tempel vom Alten Testament war nicht mehr zu finden. Ja? Weil jetzt der Tempel, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Das heißt, der Tempel ist jetzt unterwegs. Tempel ist jetzt mobil. Es bleibt nicht stehen. Ja? Und das können wir auch sehen im zweiten Teil dieses Psalm. Was habe ich denn hier? Ja, und zweiter Teil habe ich denn als Titel gegeben, Freude unterwegs zum Haus Gottes. Und es fängt an, Vers 6, Luther, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Elberfelder, wohl den Menschen, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Bisschen anders. Neu-Genfer Übersetzung, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Wer weiß, wie viele hebräische Worte hier sind zu übersetzen? Zwei hebräische Worte. Ja? Und deswegen die verschiedenen Übersetzungen. Messila und Lebab. Und das war's. Ja? Deswegen, wenn wir das übersetzen, müssen wir den Kontext, den Zusammenhang ein bisschen verstehen und dann, ich glaube, wir können nur beten, die richtige Übersetzung hier zu kriegen. Weg und Herz oder Mut oder Verstand. Aber, weil der Psalm geht weiter, hier steht geschrieben, wenn sie durch dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen dir den wahren Gott im Zion. Sie gehen, es könnte sein, dass hier geht um eine Pilgerfahrt. Eine Pilgerfahrt. Das heißt, der Weg, die Bahn, das sind diese Pilgerbahnen, die Juden von ihrer Stadt bis zum Jerusalem führen mussten. Aber besser zu verstehen, mein Herz ist jetzt entschieden, eine Pilgerfahrt zu nehmen. Das heißt, der erste Teil der Psalm geht um die, die ganz statisch in einem Ort stehen und Gott anbeten. Aber zweiter Teil, es geht um Bewegung. Es geht um einen Weg. Es geht um Jesu nachzufolgen in diesem Ort. Mose 6,6: Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in der Mitte von dem Herrn, deinen Gott, erschienen an der Stätte. Es wurde denn vorgeschrieben, die müssen gehen. Die müssen sozusagen eine Pilgerfahrt machen. Und wir können dann fragen, warum hat Gott das so gesagt? Warum konnten sie denn nicht Gott ganz einfach loben, wo sie waren? Aber ich vermute, diese Möglichkeit zusammen als eine Truppe, als eine Menge Menschen zusammen zu gehen, das bringt vieles. Das bringt vieles, weil das war genau, wie Jesus später gemacht hat. Er war immer unterwegs mit seinen Jüngern. Das war auch im Alten Testament der Fall. Als die Menschen zusammengegangen sind, so haben sie angefangen, miteinander zu reden über ihre Erfahrung mit Gott, über ihre Erlebnisse, über Gott, über theologische Fragen. Die Juden, ihr wisst, waren immer am Besprechen. Das war ihre Lehrmethode, immer untereinander zu sprechen. Und ich glaube, das war für sie eine dieser Möglichkeiten. Okay. Im Mittelalter können wir so das beschreiben, Pilgerfahrt als Punktesammlung. Ja? Für die Jahrhunderte, das wir Mittelalter genannt haben, hat Pilgerfahrt seine Bedeutung total verlassen oder verloren. Total verloren. Vielleicht kennt ihr dieses Stück von Chaucer, genannt Canterbury Tales. Liest man das auf Deutsch oder nicht? Okay, sehr, sehr bekannte englische Bücher von der 13., 14. Jahrhundert. Und es geht um eine Gruppe von Pilgern, die zusammengekommen sind, um nach Canterbury eine Pilgerfahrt zu machen. Ja? Die kommen nie an. Das heißt, Canterbury spielt für diese Menschen gar keine Rolle. Alles, was wichtig ist, ist die Möglichkeit, jeder seine eigene Geschichte zu erzählen, seine Story. Und die Geschichten sind gar nicht geistlich. Gar nicht geistlich. Nee. Und das ist ein Bild für uns, was eine Pilgerfahrt damals bedeutete. Es gab nichts Geistliches. Es gab nichts um das Ziel. Es gab endlich nichts, dass die Möglichkeit hatte, einander im Gott zu ermutigen. Es war nur sozusagen Urlaub mit Himmelspunkten. Ja? Die Menschen hatten damals geglaubt, wenn ich eine Pilgerfahrt mache, kriege ich Punkte fürs Himmel. Ja? Genauso wie heutzutage die Muslime zum Beispiel, die nach Mekka so eine Pilgerfahrt machen. Genauso. Ja? Und das ist gar nicht der richtige Sinn. Es geht um Heiligen und Reliquien. Ja? Ich habe den, die Pilgerfahrt nach irgendwelcher Stadt gemacht, habe die Heiligen dort gemacht und die Reliquien dort geküsst und deswegen kriege ich einen kleinen Rabatt von meiner Zeit in Purgatory. Wie sagt man Purgatory? Die Zeit vor... Bitte? Nee, Purgatory, die Zeit, die Zwischenzeit, bevor man in den Himmel gehen kann. Ja? Weißt einer? Ja? Fegefeuer. Dankeschön. Gut. Also wir können den kleinen Rabatt von Fegefeuer kriegen, wenn wir so eine Pilgerfahrt machen. Ja? Hat nichts mit Gottes Absicht zu tun. Und Satan hat genau so die Pilgerfahrt verdorben. Ja? Also er hat alle seine Bedeutung verloren. Okay, im Neuen Testament, was können wir hier finden? 1. Korinther 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, wie heute die Marathon laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegenpreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Für Paulus, dieses Bild, diese Idee von Laufen war ihm sehr wichtig. Sehr wichtig, weil er wusste, dass das christliche Leben gar nicht statisch ist. Wie Jesus immer in Bewegung war, hat Paulus auch verstanden, wir sind auch immer in Bewegung. Wir laufen sozusagen. Und er steht und er schreibt hier, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ja? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Weiter. Hebräer 12, 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstricht, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Nochmal laufen, nochmal unterwegs, nochmal aktiv im Leben. Wir sind so von unserer Geschichte geprägt, wo wir haben gedacht, Hauptsache, dass ich mich bekehre und eines Tages mit Jesus werde ich mit Jesus sein. Aber inzwischen vielleicht festhalten, vielleicht hoffen, dass ich meine Rettung nicht verliere. Ja? Aber wenn man im Neuen Testament liest, sieht man absolut anders. Das war gar nicht der Fall. Bekehrung ist nur der Anfang. Nur sozusagen die Eingangstür, durch die man geht und dann fängt das Leben an, das ewige Leben. Mit Laufen, mit Gehen, mit Jesu nachfolgen. Jeden Tag neue Abenteuer in ihm. Und leider war das oft in der Kirchengeschichte so ein Machtspiel, dass die Pastoren und die Pfarrer und die Bischöfe wollten die Leute wirklich unterdrücken. Und wollen sie gar nicht ermutigen, selbst mit Jesus zu gehen oder selbst etwas herauszufinden. Wenn es nicht von vorher gepredigt worden war, war das nicht gültig. Aber das war nie, wie wir angefangen haben. Die kleine Truppe, die nach Jesu Auferstehung auf ihn gewartet hatte und am Pfingsttag so mit Heiligen Geist gefüllt worden waren, die waren so ein anderer Stil, ein anderer Typ Menschen. Ja? Jeder aktiv, jeder seine persönliche Beziehung mit Gott nachsuchend und jeder bereit, dieses Abenteuer mit Jesus weiterzuentwickeln. Ja? Ich fühle es, wie ich vorher gesagt habe, ganz schade, dass ich jetzt hier vorne stehe und ihr sitzt da. Das ist so unchristlich sozusagen. Ja? Das bringt uns nicht, weil das selbst kommuniziert etwas, das ich gar nicht kommunizieren möchte. Aber damit mussten wir leben. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und das ist auch wichtig, weil jeder von uns hat seine oder ihre eigene Reise, eigene Pilgerfahrt mit Jesus. Und wie ich mit Jesus vorwärts geht, ist nicht wie Paul oder Matthias oder Karen oder irgendwelche Person mit Jesus geht. Was wichtig für mich ist, dass ich mit Geduld laufen in den Kampf, der mir bestimmt ist. Und das muss ich herausfinden. Und das muss ich dann mit Jesus besprechen und von ihm hören. In welche Richtung gehe ich, Jesus? Lasst uns laufen mit Geduld. Nur einmal im ganzen Neuen Testament sagt Paul, ich habe das gemacht, ich habe es geschafft, ich bin zu Ende, ich bin angekommen. Und das ist im 2. Timotheus 4,7, wo steht geschrieben, ich habe den Lauf vollendet. Warum schreibt er das dann? Weil er kurz vor seinem Tod stand. Ja, er wusste, dass sein Leben war fast vorbei. Und deswegen konnte er sagen, ich habe den Lauf vollendet. Ja? Das sagte er nicht am Damaskusstraße, als er von Gott so tief berührt worden war. Sagte er nicht, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Jesus, meinen Erretter, kennengelernt, habe den Lauf vollendet. Nein, nein, auf keinen Fall. Das kam erst viele Jahre später, als er kurz vor dem Tod stand. Und sagte, ich habe den Lauf vollendet. Ja? Für alle von uns, wir haben mindestens heute, die wir noch laufen können. Und vielleicht sogar morgen auch. Weiter weiß ich nicht. Aber mindestens heute und hauptwahrscheinlich morgen haben wir auch. Ich hoffe noch für mich noch ein paar Jahre. Ich habe viel zu tun. Und ich bin noch nicht bereit zu sagen, ich habe den Lauf vollendet. Es läuft immer noch. Kann ein Lauf laufen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Viel früher, sagt Paulus, ja, Paulus sagt in Apostelgeschichte 20,24, aber ich achte mein Leben nicht für Rede wert, wenn ich nur meinem Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Ja? Er sagte, wenn ich nicht laufe, ist mein Leben nichts wert. Das heißt, wenn ich nur hier sitze und sage, oh Gott, ich bin so dankbar für deine Gnade, reicht nicht, bringt nichts. Er hatte von Gott einen ganz klaren Auftrag. Und für Paulus, das war sein Laufe, sein Pilgerfahrt. Das war sein Weg. Wenn ich nur meinem Lauf vollende. Und Philipper 3,14, diesen Vers kennen wir alle schon. Nichts, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Wir denken, wow, wie viel hat Paul bis zu diesem Punkt erledigt? Und er sagt trotzdem, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegenpreis. Bis zum diese Versen 2. Timotheus sagte Paul, ich bin nicht angekommen. Ich bin ständig unterwegs. Was bedeutet das denn für uns? Wie können wir das anwenden? Ein geistlicher Pilgerfahrt. Wie sieht das aus? Eine Pilgerfahrt hat einen Zweck. Es ist kein Spazieren. Ja? Wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen in ihm fruchtbar sein. Wir wollen ihm dienen. Wir wollen ihm gehorsam sein. Das ist der Zweck. Danach sehnten wir. Ja, danach strechen wir unser Leben aus und sagen, Jesus, ich will mehr von dir. Diese Pilgerfahrt hat einen Zweck. Die Betonung liegt aber auf der Fahrt und nicht auf dem Ziel. Ja, unterwegs zu sein, ist viel wichtiger als anzukommen. Wir haben einen Freund, der sich ständig nach dem Geistestaufe ausstreckt. Er hat so eine Sehnsucht, näher an Jesus zu kommen. Und er hat sich selbst überzeugt, dass er das nie ankommen, nie machen wird. Und er dachte, dass alle, die schon Geistestaufe erfahren haben, sind schon angekommen. Ja? Angekommen. Das heißt, wir können hacken, ja, ich bin mit Geist getauft, ich spreche, ich rede in Zunge, ich bin angekommen. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, ankommen ist wirklich nicht so wichtig. Er sucht täglich mehr von Jesus. Er bringt Menschen um ihn herum, um in dieser Reise, dieser Pilgerfahrt zu helfen. Er liest Bücher nach Bücher nach Bücher, um nah an Jesus zu kommen. Er ist unterwegs. Ja? Und ich glaube, ich finde es so traurig, wenn ich Menschen treffe, die sagen, ja, ich habe es geschaffen, bin gerettet, habe ein gutes Verständnis von Theologie, weiß, wie es langläuft, bin jetzt bereit, mit Jesus zu gehen. Aber gehen nicht. Die sagen, ich bin angekommen. Ja, und das finde ich so traurig. So traurig. Ich habe letzten Mal zum Thema gesprochen, seht gut drauf, wie ihr zuhört. Und einer meiner Hauptpunkte in diesem Predigt war, sind wir bereit, mit Jesus weiterzugehen? Sind wir bereit, an diesem Wort zu reagieren und etwas damit zu tun? Oder wollen wir das nur hören, zuhören? Es ist genauso hier. Die Betonung liegt auf der Fahrt, nicht so sehr auf dem Ziel. Leben aus Christ ist keine Ankunft, sondern ein Anfang. Ich schon gesagt habe. Und wie im U-Bahn, du bist nicht alleine unterwegs. Ich bin selbst so dankbar, dass ich Menschen in diese Pilgerfahrt um mich herum habe. Ja? Und das ist genauso, wie Gott es gemacht hatte. Es geht um die Lebensabschnittgefährter oder Lebensabschnittgefährterinnen. Das Wort habe ich zuerst gehört und ich habe gedacht, nein, das geht überhaupt nicht, weil er ist lebenslang. Ja? Punkt. Er ist lebenslang. Ein Lebensabschnittgefährter, einer, die ein paar Jahre mit mir lebt und dann mit einem anderen Menschen lebt, geht überhaupt nicht. Und das will ich gar nicht mit diesem Wort heute Morgen bestimmen. Sondern in Pilgerfahrt ist das genau richtig. Der Rob, der gestern bei uns war, ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben 7, 8, 10 Tage mit ihm verbracht. Und in diesen 10 Tagen kamen unsere Pilgerfahrten zusammen und dann gingen wir zusammen miteinander. Nur ein ganz kurzer Strecke. Die Strecke war aber wichtig. Und dieses Zusammenkommen war richtig zu jener Zeit. Ich glaube, das war absolut kein Zufall, dass gestern Rob nach Berlin gekommen ist. Und gestern Abend, als wir zusammen saßen und haben gebetet, das war wirklich eine wichtige Zeit für uns und für Rob. Weil als zwei Pilger kamen wir ganz kurz zusammen und gingen zusammen und haben einander gegenseitig ermutigt und aufgebaut. Und so ist es in unserem christlichen Leben. Ich bin jetzt unterwegs mit euch. Wow. Ja? Und ich kann ganz klar sagen, vor 10 Jahren war ich unterwegs mit keinem von euch. Ja? Und wer weiß, was in 10 Jahren passieren wird. Aber das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, wie kommen wir jetzt miteinander klar? Wie ermutigen wir uns gegenseitig? Wie bauen wir uns auf? Ja? Es ist sehr einfach zu sagen, ach, ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Gemeinde bleiben werde. Ich werde hier keine tiefe Beziehung aufbauen. Aber das geht nicht. Mindestens heute sind wir zusammen auf dieser Pilgerfahrt. Und deswegen, mindestens heute, kann es sein, dass Gott von dir etwas für mich hat und dass ich etwas für dich habe. Ja? Und wir vermissen das, wenn wir versuchen, das immer alleine zu schaffen. Du bist nicht alleine unterwegs. Ein Pilgerfahrt alleine zu machen, geht nicht. Pilgerfahrt geht immer um eine Gruppe von Menschen, die zusammen gehen und zusammen Gott erleben und erfahren. Du bist nicht alleine unterwegs. Also ich habe für euch heute Morgen 2 Fragen, einfache Fragen. Vielleicht ist die Antwort nicht so einfach. Bist du bereit, weiter als Pilger zu gehen? Bist du bereit zu sagen, die Enttäuschungen von meiner Vergangenheit lege ich hinter mir und ich folge Jesu nach? Bist du bereit, heute Morgen zu sagen, egal wer mit mir kommt, ich gehe weiter mit Jesus. Ich werde weiter in diese Pilgerfahrt gehen. Bist du bereit zu sagen, ganz demütig vor Gott, Herr, ich weiß nicht alles. Ich bin nicht allwissend und ich will mich gerne von dir unterrichten lassen. Ich will mehr von dir. Bin ich bereit, diesen Glaubensschritt zu machen, zu sagen, ich glaube, dass du mehr für mich hast. Dass bis jetzt bin ich hier, aber ich will glauben, dass es mehr von dir gibt. Bist du bereit, weiter als Pilger zu gehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich ganz konkrete Schritte machen, um weiter diese Pilgerfahrt zu gehen. Mehr von Jesus zu erfahren, mehr von meinem Leben mit meiner Lebensabschnitt-Mitgefährtinnen zu teilen. Bin ich bereit, das zu tun und nicht nur zu sagen, ich warte auf die anderen, dass sie mehr ermutigen. Ja? Ich kann euch ganz klar erklären, wenn du stundenlang zu Hause sitzt und wartest, dass das Telefon klingelt und einer dich anruft, um zur Ermutigung, es klingelt nichts. Aber wenn du mutig genug bist, das Telefon abzuholen und eine andere zu rufen und zu sagen, Gott segne dich, ich möchte dich ermutigen, du bist für mich so eine Ermutigung, dann findest du ganz wunderlich, du bist selbst ermutigt. Ja? Warte nicht auf die anderen, sondern nimm die Initiative selbst und fang an, die anderen hier aufzubauen. Und auch die Frage, weißt du, wer deine Lebensabschnittgefährten, Gefährtinnen sind? Weißt du, wer hier in der Gemeinde oder hier in Berlin, in deinem Umkreis, wer geht mit dir? Wer versteht dir? Wer kommt mit dir sehr gut klar? Wer ermutigt dir? Oder auf der anderen Seite, wem kannst du ermutigen? Mit wem kannst du beten? Mit wem kannst du dein Leben teilen? Die Schwächer sowie die Stärker. Die guten Erlebnisse sowie die schlimmen. Ja, alleine schaffen wir das nicht. Also weißt du, wer deine Gefährten, Gefährtinnen sind. Ich würde gern euch ein paar Minuten geben, um diese zwei Fragen selbst mit Gott zu beantworten. Ich glaube, die sind wichtige Fragen, und ich glaube auch, dass indem wir ihm diese Frage stellen, kann er euch ganz gute Dinge erklären. Ja? Kannst du es glauben, dass er wirklich dir Namen jetzt gibt von Menschen, mit denen du unterwegs sein kannst? Gott kann alles tun. Er kann uns wirklich jetzt ermutigen. Vielleicht, wenn du ihm die erste Frage stellst, wird er dir sagen, ja, du bist schon mit mir unterwegs. Du bist schon auf eine Pilgerfahrt. Komm, lass mich dich ermutigen. Okay. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt begleitest. Hilf uns, Mut zu haben, diese zwei Fragen ganz ehrlich zu stellen.